Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der neue Band, der 20. Band der überaus erfolgreichen Kinderbuchserie Mein Lotterleben, der hat sehr erfreuliche Zutaten. Zum Beispiel eine Piratin, die 6 Jahre alt ist, oder ein singender Hai, Heino der Hai, und eine Kinderschar, die ihren Eltern mal eben die komplette Vorbereitung der Silvesterparty aus der Hand nimmt. Ich spreche gleich mit den beiden, die sich dieses ganze Lotter-Universum ausgedacht haben, mit der Autorin Alice Pantermüller und der Zeichnerin Daniela Kohl. Eine der erfolgreichsten Buchreihen aus Deutschland, das ist Mein Lotterleben. Seit 12 Jahren erscheinen die Lotterleben-Bücher für Menschen ab 9 Jahren. In mehr als 30 Sprachen wurden Bücher aus der Reihe übersetzt. Es gibt 2 Lotterleben-Spielfilme, Hörspiele zu jedem Buch, einen ganzen Kosmos von weiteren Büchern und Dingen aus diesem Lotter-Universum. Und jetzt gibt es seit wenigen Tagen das goldene Lotterbuch, nämlich den 20. Band der Reihe, der ist gerade erschienen. Und für diese ganze Pracht sind verantwortlich einmal die Autorin Alice Pantermüller und die Zeichnerin Daniela Kohl. Und beide sind jetzt in Studios für uns in Flensburg und in München, also ganz im Norden und im Süden. Seien Sie beide willkommen. Hallo.
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 Ich möchte erstmal, dass Sie sich was Unvorstellbares vorstellen, nämlich jemand kennt Ihre Lotter noch gar nicht. Wie würden Sie diesem armen jemand denn Lotter vorstellen? Was ist das für ein Mädchen, Frau Pantermüller?
Das geht doch gar nicht, dass ich meine Lotta nicht kenne. Also, Lotta ist inzwischen 12 Jahre alt. Sie ist schon ein bisschen älter geworden in den letzten 20 Bänden. Anfangs war sie 10, jetzt ist sie 12 und sie ist ein ziemlich normales Mädchen. Findet sie jedenfalls selbst. Sie ist allerdings umgeben von einer ganzen Reihe an Menschen, die alle so ein bisschen extremer sind als sie selbst, so ein bisschen verrückter. Und ich glaube, diese Menschen braucht sie auch, weil sie dadurch eben von einem Abenteuer ins andere fällt. Ihr passieren lauter Dinge. Und ja, um diese vielen bunten Alltagsdinge geht es in den Lotterbüchern.
Und wie sieht die Lotter aus, Frau Kohl? Sie zeichnen die ja für die Buchreihe?
Ja, dementsprechend, wie sie ist ein ganz normales Mädchen. Sie sieht auch ganz normal aus. Sie hat so hellbraun, ein bisschen rötliche Haare. Sie hat so einen halblangen Haarschnitt. Sie hat meistens was Gestreiftes an, weil ich das auch gerne anhab und meistens ein paar Turnschuhe. Also wie jedes normale, ganz normale Mädchen auch.
Diese Lotta, die lebt ja zusammen mit ihrer Mama, ihrem Papa und 2 Blödbrüdern, wie sie sagt. Das sind Zwillinge, diese Blödbrüder, Jakob und Simon. Und die beiden haben Sie, Frau Pantermüller, nach ihren eigenen Söhnen benannt. Muss man sich da Sorgen machen um ihr Verhältnis zu ihren Söhnen?
Nein, das müssen Sie nicht. Das haben sich die beiden nämlich gewünscht, als ich den ersten Band geschrieben habe.
Die haben gesagt, wir wollen Blödbrüder sein.
Nein, ganz so haben sie es nicht ausgedrückt. Aber damals waren sie 10 und 12 Jahre alt, also noch eine ganze Ecke jünger als jetzt und fanden das Ganze noch sehr aufregend. Und deswegen haben sie sich gewünscht, dass Lotta 2 Brüder bekommt, die genauso heißen wie sie selbst. Ja, und das haben sie jetzt davon. Damit müssen sie jetzt leben.
Gut, die tragen es hoffentlich mit Fassung, die
ja,
beiden.
Ja, das tun sie. Sind klar, inzwischen sind sie auch groß.
Das ist ja eine Comic-Tagebuchreihe, wenn man es so einsortieren möchte, die aus Lottas Perspektive erzählt. Und das gestalterisch sehr Interessante ist, dass Text und Bild da so richtig verschmelzen. Also es gibt auf jeder Seite mal kleine, mal große Zeichnungen. Und die Schrift, die sieht immer anders aus, je nachdem, wer gerade spricht. Dann schwirren noch Herzen und Emojis und Pfeile und alles Mögliche durch den Text. Ich habe gehört, dass Sie um die 1000 Bilder für einen einzigen Lotterband jeweils zeichnen, Frau Kohl. Womit fangen Sie da eigentlich immer an?
Also anfangen tue ich ganz grob, weil ich gestalte ja das ganze Buch. Ich kriege ja nur den rohen Text von Alice und von der Lektorin vom Verlag. Und dann fange ich an, mir den Text so aufzuteilen, wie der spannend aussieht. Auf einer Seite, wo die Sprechblasen hin sollen, wo vielleicht die Zeichnung hin muss, mache ich mir da so Platzhalterkästchen. Mhm. Und dann irgendwann mal, ich schaffe es meistens auf Seite 159 wieder rauszukommen. Also jeder Band hat ungefähr 159 Seiten. Aha. Das hat sich so eingespielt. Und ja, dann fange ich an, mit das so zu skizzieren. Und dann irgendwann mache ich dann die Reihenzeichnung, wenn alles gefällt. Und ja.
Ich habe gelesen, dass Sie sich einige Szenen zur besseren Vorstellbarkeit selbst vor dem Spiegel vorspielen. Wie hilft Ihnen das denn beim Zeichnen?
Ja, klar. Also ich versuche mir das genauso vorzustellen, wie das abläuft. Ich versuche mir das so filmisch vorzustellen und manchmal muss ich dann mir selbst was vorspielen, damit halt die Figuren auch die richtige Bewegung kriegen, damit es schön dynamisch wirkt. Wenn Lotta über Hesters fällt zum Beispiel, das ist die Schildkröte. oder wenn die über den Strand rennen oder wenn sie sich ganz arg freuen. Das soll natürlich auch möglichst echt und lustig aussehen.
Dann sind Sie die Vorlage für die ganzen Figuren.
Ja, oder mein Lebensgefährte.
Der wird auch mit eingebunden.
Der wird auch, okay. Wenn da mal so eine Grimasse ist, dann darf er das vormachen. Das kann ich schon abzeichnen.
Jetzt haben Sie gesagt, Frau Panther-Müller-Lotter ist die ganz Normale in diesem Buch. Um sie herum lauter Gestalten, bei denen manches so ein bisschen anders ist. Und eine ganz wichtige Figur ist Lotters beste Freundin Cheyenne. Die wächst ohne Vater auf, die Mutter ist alleinerziehend. Was ja jetzt auch nicht unnormal ist, aber eben aus Lotters Sicht anders als bei ihr zu Hause. Bei Cheyennes Familie ist das Geld auch knapper als bei Lotters Eltern. Um mal auf diesen Themenstrang zum Beispiel zu schauen, dieses soziale Gefälle zwischen diesen beiden Mädchen, wie wirkt sich das denn auf ihre Freundschaft aus?
Das wirkt sich eigentlich gar nicht aus. Und das wollte ich auch zeigen, dass Lotta ganz andere Dinge bei ihrer besten Freundin Cheyenne sieht, als wir als erwachsene Leser vielleicht. Ja, es gibt sogar Dinge, für die Lotta Cheyenne bewundert, dass sie zum Beispiel mutiger ist. Oder ja, es gibt Dinge, um die Lotta Cheyenne sogar beneidet. Sie hat zum Beispiel viel früher als sie ihr eigenes Smartphone oder ein Fernseher im gemeinsamen Zimmer mit ihrer kleinen Schwester zusammen. Also Lotta sieht Cheyenne nicht mit erwachsenen Augen. Sie sieht dieses soziale Gefälle eigentlich gar nicht. Manchmal beneidet sie sogar darum, dass sie keinen Vater hat, der zu Hause rumnervt. Und ja, das wollte ich zeigen einfach auch wirklich. Also Cheyenne ist ja von Anfang an mit dabei und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was ich mir am Anfang gedacht habe. Das weiß ich noch, dass ich eben Cheyenne als gute Freundin zeigen wollte und das ist, was Lotta eben sieht.
Auf der anderen Seite, dass weniger Geld da ist in dieser alleinerziehenden Familie, das spielt dann auch eine Rolle, zum Beispiel in dem neuen Band jetzt, wo es darum geht, wer kann sich welche Urlaubsreisen leisten. Wollte ich nur noch anmerken jetzt zu diesem Thema.
Ja.
Und was auch immer wichtig ist für Ihre Bücher, das sind Tiere, die stecken schon in den schönen Titel. Daher weht der Hase zum Beispiel. Und ein anderer, ich glaube, meine Kröte pfeift. Jetzt der Jubiläumsband Nummer 20 heißt Immer dem Panda nach. Und wir sprechen gleich über den Panda und andere Tiere im Lotterleben. Und diese Bücher, diese Serie ist bevölkert von Nattern und Ottern und Walen und Elchen. Sogar ein Camembert kommt vor. Und auf dem Band Nummer 20, jetzt dem neuen, da prangt ein Panda. Wie ist dieser Panda denn da hingekommen? Erzählen Sie mal bitte, Frau Panther-Müller.
Also der ist tatsächlich ganz anders auf das Cover gekommen als alle anderen Tiere bisher. Denn zum 20. oder ja, für den 20. Band hat der Arena Verlag, in dem die Bücher erscheinen, einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Daran konnten sich alle Leserinnen von Lotta beteiligen. Und das Titeltier vorschlagen. Allerdings nicht nur den Namen des Tieres, sie sollten auch ein Bild dazu zeichnen und ein bisschen was zum Tier schreiben. Und ja, da sind sehr viele und ganz erstaunliche Vorschläge bei uns beziehungsweise beim Verlag angekommen.
Und warum ist es der Panda geworden?
Ja, also der Panda ist es geworden. Wir haben uns die ganzen Tiere natürlich angeguckt. Einmal, wie viele Einsendungen zu den jeweiligen Tieren waren. Und aber auch natürlich haben wir ein bisschen geguckt, so welches Tier kann man wirklich auch sinnvoll in eine Geschichte einbauen. Und ja, letztlich ist es der Panda geworden.
Und was sind noch für Tiere zu Ihnen gekommen, Frau Kohl? Sie sind ja als Gestalterin vielleicht nochmal besonders an den Zeichnungen interessiert gewesen.
Ja, es gab so zwei Einsendungen, die ich einfach wahnsinnig lustig fand. Das war Bernd, der Hamster, der in der Sofaritze lebt und sich von Chips mit Käse ernährt. Und Heino, der Hai, der Rockstar der Meere, der keine kratzigen Pullover mag. Also die mussten einfach per se innen im Innenteil mit dabei sein. Und die haben auch dann eine eigene Seite oder einen kleinen Comic bekommen.
Und die, das sind eben wesentliche Figuren auch für diesen Band. Und um auf ein paar Themen mal zu schauen, in diesem neuen Band wird jetzt Silvester gefeiert und die Kinder, die Beteiligten, also Lotta und ihre Freundin Cheyenne, die mitgefahren ist in den Urlaub, die sind da in Frankreich und die Cousinen von Lotta, die haben strenge moralische Maßstäbe, was Tierliebe zum Beispiel angeht, Umweltschutz angeht, deswegen darf es zu Silvester Silvester kein Feuerwerk geben, weil das die Tiere so erschreckt. Und als die Kinder da das Festessen organisieren, darf auch kein Fleisch auf den Tisch kommen. Was jetzt der Papa von Lotta nicht so toll findet, der vermisst schon sein Fleisch da beim Festessen. Da haben Sie also auch eine Art Generationenkonflikt in die Geschichte reingeschrieben, ja, Frau Pantermüller?
Ja, so ein bisschen schon. Also Lotta hat sich in den letzten Jahren doch ganz schön auch weiterentwickelt. Das bleibt gar nicht aus. Sie wird einfach älter und beschäftigt sich mit Themen, die, sag mal, relevant sind. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Reihe eben sehr, sehr populär wirklich geworden ist. Wir sehr viel Rückmeldung bekommen von Leserinnen. Und ich spüre auf jeden Fall doch sehr auch die wachsende Verantwortung, die irgendwo auch auf mir lastet, will ich nicht sagen. Aber dass ich wirklich mir überlegen muss, so, was schreibe ich in meine Bücher? Und genau, es kommt so langsam zu Beginn der Pubertät wahrscheinlich ganz normal zu so einem kleinen Generationenkonflikt. Und das Thema Umwelt ist ein großes Thema geworden für Lotta und Cheyenne. Tiere mochten sie schon immer vom Band 1, Tiere waren immer ganz wichtig. Aber jetzt ist eben auch noch dieser Umweltaspekt dazugekommen.
Ich als Vater leide natürlich ein bisschen mit dem Papa in der Geschichte und denke, oh, muss das immer jetzt der Blödrop sein? Aber da muss man halt durch
ja,
als
muss
Vater.
Er. Muss er, ja, genau. Einer muss es ja sein.
Verantwortung, sagen Sie gerade, das liegt natürlich auch in der Frage, wie Sie Ihre Figuren eigentlich gestalten, also was für Mädchen da eigentlich vorkommen. Und da gibt es im neuen Band zum Beispiel eine auffallende Erscheinung, die kleine Cousine Olivia, 6 Jahre alt, eine völlig furchtlose Person, hat immer einen Bumerang am Gürtel, läuft im Piratenkostüm rum, hält jedem den Säbel unter die Nase. Und Frau Kohl, da fällt auf, dass Sie die immer so richtig breitbeinig reingezeichnet haben. Also sie steht fest auf der Erde, lässt sich nicht umwehen. Macht Ihnen das jetzt auch bei der Gestaltung nochmal besonderen Spaß, dass die Bücher, dass das eben keine rosa Einhorn-Glitzer-Prinzessinnen-Welten sind?
Oh ja, weil damit könnte ich mich jetzt persönlich nicht sehr identifizieren. Ich bin auch nicht so als Mädchen aufgewachsen und gern auf Bäume geklettert. Und ich finde das sehr schön, dass ich für so eine Buchreihe illustrieren darf, wo das eben auch nicht so ist.
Sie haben ja vorhin, Frau Pantermüller, auch von den vielen Rückmeldungen gesprochen, die Sie erreichen. Jetzt sind Sie bei Band 20, also Jubiläumsband. Ja. Das ist ja vielleicht auch ein Anlass, nochmal so ein bisschen auf die ganze Reihe zu schauen. Was kriegen Sie denn für Rückmeldungen, die Ihnen vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum diese Bücher so sagenhaft erfolgreich sind?
Also eine Rückmeldung, die ich und beziehungsweise wir wahrscheinlich sehr häufig bekommen, ist, dass wir Kinder mit den Büchern zum Lesen bringen, die sonst nicht lesen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, die vielleicht eine Lese-Rechtschreibschwäche haben oder einfach keine Lust zum Lesen, weil es heutzutage ja auch viele elektronische Geräte gibt, die dann vielleicht im Moment attraktiver sind. Aber es sind tatsächlich sowohl Kinder als auch Eltern, die sich bei uns immer wieder bedanken dafür, dass wir ihr Kind zum Lesen gebracht haben oder die mir eben auch selbst schreiben, ja, durch sie habe ich angefangen zu lesen. Einige lesen dann nur die Lotta-Bücher, okay, aber immer noch besser eben als gar nicht zu lesen. Ja. Aber einige Kinder ist es eben auch ein Einstieg, auch in andere Literatur.
Und liegt das auch an der Gestaltung? Kriegen Sie dazu auch Rückmeldungen? Weil die Gestaltung ist ja wirklich besonders mit dieser Durchmischung von Comic-Elementen, diesem starken Spielen mit der Schrift und dem Text selbst. Was würden Sie sagen, Frau Kohl?
Also ich denke schon, dass das viel auffängt, wenn man jetzt vielleicht ein oder zwei Wörter nicht versteht, dann findet man sich in dem Bild wieder und kann sich dadurch vielleicht herleiten, so wie man das ja auch bei Fremdsprachen vielleicht auch macht. Also, oder Deutsch kann ja auch eine Fremdsprache sein. Wir hatten zum Beispiel auch mal Rückmeldungen von einer ukrainischen Familie, deren Kinder dadurch Deutsch gelernt haben, was natürlich unglaublich besonders ist dann auch so eine Sache.
Der Kinderbuch Dauerbrenner, die Lotta-Leben-Reihe. Der 20. Band ist jetzt erschienen, immer dem Panda nach. Und zu verdanken haben wir das Alice Pantermüller und Daniela Kohl. Vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Vielen Dank, ja.
Straßenkritik.
Grüß Gott, mein Name ist Ulrike Lukaschek. Ich bin hier in der Ludwigstraße in Garmisch-Partenkirchen. Welches Buch ich neulich gelesen habe, das mir gut gefallen hat? Lioba Albus, Flirtschule für Spätberufene. Eine Hotelerbin, so auch in den mittleren Jahren, die versucht, ein runtergekommenes Hotel wieder in die Höhe zu bringen und hat spontan die Idee, sie könnte doch so eine Art Flirtschule aufmachen, wo sich eben die Senioren treffen und Kontakt zueinander finden. Und es funktioniert auch ganz gut, trotz aller Widerstände in diesem relativ kleinen Dorf, in dem das Hotel liegt. Es ist humorvoll geschrieben, es spricht einen wirklich an. Also es ist ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann. Kann ich durchaus empfehlen.
Ulrike Lukaschek aus Garmisch empfiehlt Betreutes Flirten für Spichtberufene. Diese Flirtschule ist erschienen. Das Buch von Lioba Albus im Lübbe Verlag, 350 Seiten stark. Die Paperback-Ausgabe kostet 18 Euro. Wer den Deutschen Sachbuchpreis 2024 gewinnen könnte, das wurde vor einer guten halben Stunde bekannt gegeben. Da wurden die 8 nominierten Bücher veröffentlicht. Der Sprecher der Jury für diesen Sachbuchpreis, das ist mein Deutschlandfunk-Kollege Stefan Koldehoff. Wir hier bei Deutschlandfunk Kultur sind Medienpartner dieses Sachbuchpreises. Und Stefan Koldehoff ist jetzt für uns im Studio. Guten Tag, Herr Koldehoff.
Guten Tag.
Es wurden wirklich viele Bücher eingereicht für diesen Preis, 191. Wenn Sie erstmal auf diesen großen Stapel schauen, gab es da Themen, mit denen sich besonders viele Bücher beschäftigt haben, so Themencluster?
Also das Interessante ist, ich bin jetzt zum dritten Mal in der Jury, dass die ganz aktuellen Themen immer mit so ein bisschen Verzögerungen kommen. Mhm. Also als Corona war, gab es nicht direkt die Corona-Bücher. Als wir alle angefangen haben, über die Klimadebatte zu sprechen, da hat es auch eine Weile gedauert, bis sich das in den Büchern niedergeschlagen hat, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Also wir hatten da keine Schnellschüsse, jedenfalls überwiegend keine Schnellschüsse auf dem Tisch, sondern Bücher, die tatsächlich sorgfältig recherchiert und dann geschrieben waren. Aber das Thema Klimadebatte ist zum Beispiel ein Thema gewesen, zu dem es diesmal einige Bücher gab, aber natürlich auch die Gefahren für die Demokratie.
Mhm. Und ist dann die Auswirkung solcher Themenballungen bei den vorgeschlagenen Büchern, dass Sie dann als Jury auch denken, ein Buch zu diesem Thema muss in die Liste, sonst bildet das einfach das Sachbuchgeschehen nicht ab?
Also muss nicht, aber es gibt natürlich schon Überlegungen, wenn sich so viele kluge Köpfe Gedanken zu einem Thema gemacht haben, sollten wir da nicht auch in irgendeiner Form drauf eingehen. Wenn wir dann aber feststellen, es gibt kein Buch zu einem Thema, das unseren Ansprüchen auch genügt, dann kommt es auch nicht auf die Shortlist. Also es geht schon auch um die Qualität der Recherche, um die Frage, ist eine eigene Idee zu diesem Thema vorhanden, wird das gut dargelegt und letztlich auch, wir sind der Deutsche Sachbuchpreis, nicht der Deutsche Fachbuchpreis. Also es geht nicht um akademische Auseinandersetzungen, sondern um Auseinandersetzungen, die ein allgemein interessiertes Publikum auch nachvollziehen kann.
Ja, nicht der Fachbuchpreis, aber schon der Sachbuchpreis auch fürs breite Publikum. Das ist ja auch ein riesiger Bereich, oder? Das reicht ja von der persönlichen Wutrede zu einem Sachthema bis zur ja dann doch faktenbasierten, wissenschaftsgesättigten Abhandlung. Das ist sicherlich auch eine, sagen wir, Herausforderung dafür, dann 8 gleichrangige Bücher für die Liste auszusuchen, oder?
Deswegen ist es schön, wie divers die Jury besetzt ist, dass da NaturwissenschaftlerInnen drin sind. Ich komme vom Kulturjournalismus, es sind SoziologInnen mit dabei, es sind Wissenschaftshistoriker mit dabei. Also da gibt es schon zu jedem Buch und es sind wirklich eine Menge schwere Pakete gewesen. Mein Paketbote hat mich nicht mehr so richtig lieb seitdem. Also es gibt eigentlich zu jedem Buch jemanden, der sich auch kompetent äußern kann. Und wenn das Urteil sehr deutlich ausfällt, dann folgt man dem in der Regel in der Jury auch. Es gab also kein Trotzverhalten. Ich will dieses Buch aber unbedingt durchhaben.
Und könnten Sie für uns vielleicht an einigen Beispielen skizzieren? Ich weiß, Sie als Jury-Sprecher dürfen natürlich kein Buch besonders hervorheben, aber vielleicht trotzdem so ein bisschen skizzieren, was dann die Bandbreite tatsächlich jetzt bei den Nominierten ist?
Also das ist tatsächlich jetzt kein Vorurteil in Anführungsstrichen im positiven Sinne, was meine eigenen Präferenzen angeht. Aber da wir jetzt über das Thema Klima schon gesprochen haben, wir haben ein Buch dabei von Jens Beckert. Da geht es eben nicht darum, zum x-ten Male darzulegen, ja, es gibt Klimaprobleme oder das große Horrorszenario an die Wand zu malen, sondern Jens Beckert versucht zu erklären, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Woran liegt das eigentlich? Weil wir alle in einer Gesellschaft uns behaglich eingerichtet haben, in der wir große Veränderungen eigentlich gar nicht wollen und weil für uns gerade hier in Deutschland der Klimawandel vielleicht auch noch gar nicht so konkret ist. Trotzdem schafft er es, Perspektiven zu entwickeln. Das wäre so ein Beispiel. Dann gibt's vielleicht ein Beispiel aus der Geschichte. Da haben wir mehrere Bücher drin. Ein Buch von Ruth Hoffmann, Das deutsche Alibi, setzt sich damit auseinander, auseinander, wie das Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli 1944 eigentlich sehr schnell nach Kriegsende politisch instrumentalisiert wurde. Das war das gute Deutschland, wie es auch verklärt wurde. Und erklärt sozusagen die soziologischen Systematiken hinter dem Umgang mit diesem historischen Ereignis. Und ein dritter Titel vielleicht noch, Moshe Zimmermann, einer der großen israelischen Historiker, skizziert in einem gar nicht mal so dicken Band die Hintergründe des aktuellen Konflikts, des Krieges in Israel und Gaza. Und tut das auf eine sehr sachliche, sehr unpolemische Art. Er ist selbst, wie gesagt, Israeli, er ist Netanyahu-Gegner, hat lange in Deutschland gelehrt. Und er schafft damit eigentlich eine Grundlage für all die, die sich bemüßigt fühlen, in der Diskussion mitzureden, sich zu äußern, eine Position zu beziehen. Denn das ist ja der Hintergrund all der Titel, die wir ausgewirkt haben. Wir brauchen, wenn wir in der Demokratie vernünftig miteinander umgehen und diskutieren und argumentieren und auch streiten wollen, wir brauchen die Fakten. Und da gibt es eben glücklicherweise in jedem Jahr immer wieder Autorinnen und Autoren, die sich die Mühe machen, bestimmte relevante Themen, ich sage es jetzt nochmal, sehr sorgfältig zu recherchieren und das, was sie rausgefunden haben, dann gut aufzubereiten.
Und 8 herausragende Beispiele dafür stehen auf der nominierten Liste für den Deutschen Sachbuchpreis 2024. Seit 40 Minuten ist diese Liste veröffentlicht. Wer ausgezeichnet wird mit diesem Preis, das erfahren wir am 11. Juni. Dann gibt es die Preisverleihung in der Hamburger Elbphilharmonie. Ich habe mit meinem Deutschlandfunk-Kollegen Stefan Koldehoff über die Liste gesprochen. Er ist der Sprecher der Jury. Herr Koldehoff, haben Sie vielen Dank.
Ja, gern.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Seit über 40 Jahren lebt die Schriftstellerin Anne Weber in Paris. Die berüchtigte Banlieue, Seine, Saint-Denis, eine Gegend, in der meist Migranten leben, um die sich kaum einer kümmert, entdeckt sie aber erst jetzt. In ihrem neuen Buch Bannmeilen, aus dem sie heute in Dresden liest, schildert sie in sachlichem Ton die Streifzüge, die sie mit einem Freund, dem Filmemacher Thierry, unternimmt. Er stammt aus einer algerischen Familie und wuchs in dieser Banlieue auf. Anne Weber.
Was ist denn eigentlich die Übersetzung von Banlieue? Und es ist mir ganz selbstverständlich eingefallen, das Wort Bannmeilen. Es beinhaltet ja eine gewisse Distanz zu diesen Orten durch diese unterschiedliche Entwicklung des Wortes. Und etwas von der Distanz, die ich selbst ja auch habe als eine Nicht-Banlieue-Bewohnerin, schwingt vielleicht in diesem Wort mit.
Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen. Anne Weber liest heute um 19.30 Uhr im Kulturpalast in Dresden, morgen in Hamburg, übermorgen in Bremen. Ein Brief mit Lösegeldforderung und eine Handgranate lassen keinen Zweifel aufkommen. Am Abend des 25. März 1996 wird der Literatur- und Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Remzmar entführt. Was bedeutet das für seine Frau und seinen Sohn Johann?
Ich habe vorher nicht gewusst, was Angst ist und was sie mit einem macht.
Der Film »Wir sind dann wohl die Angehörigen«, jetzt auf Arte zu sehen, erzählt die Geschichte des bangen Wartens.
Wir haben zu viel Zeit verloren, sonst hätte das geklappt.
Wird das Geld noch übergeben?
Ich bin noch nicht fertig.
Dann kann ich jetzt auch meinen Satz sagen.
Ja.
Ich will nur wissen, ob das Geld heute übergeben wird.
Das Haus verwandelt sich in eine Einsatzzentrale mit Polizei, Anwalt und einem Freund der Familie.
Hier, Sven? Ja, sind wir. Wir sind bereit. Ich und meine Kanzleimitarbeiterin, wir zwei.
Wir sind dann wohl die Angehörigen. Der Film von Hans-Christian Schmidt ist bis zum 11. Mai in der Arte Mediathek zu sehen. Marseille im Sommer 1940. Dort kreuzen sich die Wege vieler deutscher und österreichischer Literaten, die alle auf der Flucht vor den Nazis sind. Heinrich Mann, Hannah Arendt, Franz Werfel oder Alfred Döblin. Der Amerikaner Varian Fry versucht, die Verfolgten außer Landes zu bringen. In seinem Buch Marseille 1940 erzählt Uwe Wittstock von diesen dramatischen Ereignissen heute in Wiesbaden.
Was mich bei Varian Fry so beeindruckt ist, dass es eigentlich für ihn gar keinen Anlass gab, nach Europa zu gehen. Der lebte sehr gut in New York und hörte halt, es gibt in Südfrankreich Menschen, die vor den Nazis fliehen und aus dem Land nicht rauskommen. Und der daraufhin eine Hilfsorganisation aufbaut und das Risiko für sich persönlich eingeht, nach Südfrankreich zu gehen und diese Leute rauszuholen.
Marseille 1940. Uwe Wittstock stellt sein Buch heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus Villa Clementine in Wiesbaden vor. Morgen in Bodenheim, übermorgen in Pfarrkirchen.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sepia und das Erwachen der Tintenmagie. Dieses Buch von Theresa Bell wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Tintenmagie bei einem Buch für ein jüngeres Publikum. Kann man da leicht an andere Tintenbücher denken? An Tintenherz oder Tintenblut oder Tintentod? Nämlich an Cornelia Funkes Tintenwelt-Bücherserie. Unsere Redakteurin Kim Kindermann, die kennt sich mit all dem bestens aus und ist jetzt hier im Studio. Hallo Kim, grüß dich.
Hallo, schön wär's. Ich würde mich mit allem auskennen.
Aber mit diesen Sachen auf jeden Fall. Gibt's denn da Verbindungen zwischen Theresa Bells Tintenmagie jetzt und Cornelia Funkes Tintenwelt?
Also nicht ausdrücklich, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe auch während des Lesens immer wieder an die Tintenwelt gedacht von Cornelia Funke, aber auch ganz klar an Harry Potter. Tatsächlich, beides schimmert hier so ein bisschen durch, wie ich finde. Insofern hat Sepia etwas von Fanfiction, würde ich jetzt mal sagen, im besten Sinne allerdings. Und dass Fanfiction ja überhaupt Erfolg reich sein kann. Das wissen wir ja spätestens seitdem Stephanie Meyers Twilight-Saga so mega erfolgreich weitergesponnen wurde von E.L. James. Und ich hoffe jetzt für die Sepia-Reihe, dass das genauso erfolgreich weitergilt, denn Theresa Bell hat hier wirklich eine ganz wunderbare Fantasy-Welt erschaffen und von Anfang an, muss ich sagen, nimmt einen diese Geschichte wirklich wahnsinnig gefangen.
Und wer steht da im Mittelpunkt? Um welche Figuren geht's?
Also na klar, um die titelgebende Sepia, das ist ein Waisenkind, die erhält dann an ihrem 12. Geburtstag einen Brief, in dem heißt es, Flohall erwartet dich. Flohall ist eine Stadt, in der Tinte und Bücher wertvoller sind als Gold. Und hier soll jetzt Sepia bei einem sagenumworbenen Druckmeister, nämlich Elius Aratamenton, das Handwerk des Buchdrucks erlernen. Die Tinte dieses Druckmeisters, die ist so begehrt, dass sie bestens bewacht im Keller lagert. Und zu ihm gehören dann auch noch eine legendäre Buchmalerin und ein nicht minder bekannter Buchbinder. Und zusammen bilden diese drei ein Meistertrio der Buchkunst. Ihre Bücher, die sind unbezahlbar und doch umweht die drei ein düsteres Geheimnis, wie Sepia bald lehrt. Und um das zu klären, braucht sie zwei Freunde, die stehen ihr zur Seite, Niki und Sanzio, und zusammen geraten jetzt die Kinder in ein Abenteuer. Und da geht es nicht nur um Buchkunst, sondern um Alchemie, um Freundschaft und auch um die Frage, woher komme ich?
Und welcher Natur ist dieses Abenteuer? Was passiert da in groben Zügen?
Also das fängt schon an mit einer grandiosen Anfangsszene. Und zwar kommt Sepia jetzt an mit diesem Brief in der Hand in einer Kutsche, und zwar mitten in der Perlnacht. Das ist die erste Nacht im neuen Jahr, in der man in Flohall Stoffe an die Fenster und Türen hängt, damit die Geister draußen bleiben, wie der unheimliche Kutscher Sepia erzählt. Und er sagt dann, die sind alle verrückt hier mit ihrer Tinte, ihren Büchern, die glauben an Geister. Und tatsächlich schleichen jetzt schon bald Schattenwesen umher, Buchstaben werden lebendig, Tinte geht verloren und ein beliebtes Café wird angegriffen. Und als dann noch das Meistertrio entführt wird, da ist dann klar, Sepia muss aktiv werden und sie müssen es mit einem bösen Alchemisten aufnehmen, einem, der einst den Tintenkrieg führte, von dem eigentlich alle glaubten, er sei tot. Jetzt ist er zurück und die drei Kinder müssen also entscheiden, ob der Böse die Macht übernimmt oder nicht.
Du hast ja schon gesagt, diese Fantasy-Welt nimmt einen da sehr schnell gefangen. Liegt das auch an diesen mysteriösen Elementen, vor allem den Geistern, den Schatten, diesem Untoten, oder woran liegt's?
Ja, das ist total aufregend, diese Bücherwelt, die sie da geschaffen hat, genau diese Schatten, sie ist, und diese Wesen, also sie ist wahnsinnig fantasievoll in ihrem Personal, möchte ich mal sagen. Sie nimmt sich auch sehr viel Zeit, das Personal vorzustellen. Das ist ja ganz klar der erste Band einer Reihe. Und das merkt man eben auch. Alles wird hier groß, lang in einzelnen Kapiteln vorgestellt. Aber es macht Spaß, weil man wirklich richtig dabei ist. Man ist Sepia, man steht ihr zur Seite, man erkundet diese Welt. Und man lernt eben ganz schnell Sepia, mit der ist auch ein bisschen was komisch, denn es gibt kein anderes Kind, das den Geruch von Tinte so liebt wie sie und dessen Fingerspitzen stets bläulich verfärbt sind. Und auch die zwei anderen Kinder, auch bei denen gibt es so einen Einfluss von Niki zum Beispiel. Da ist die Mutter eben diese berühmte Buchmalerin und Niki selbst hat jetzt Angst, deren Ansprüchen nicht genügend eben zu genügen. Und das finde ich sehr, sehr toll, weil diese Autorin so ganz geschickt es schafft, dieses vielschichtige Personal einzuführen und zu zeigen, das ist wichtig. Merkt euch mal alle, die hier vorkommen, weil die kommen später wieder vor und die nehmen in diesen wirklich grandiosen Wendungen immer wieder Einfluss. Und es gibt so eine ganz geheimnisvolle Figur, die kommt am Anfang, man könnte sie fast wie selber einen kleinen Geist erleben und die spielt zum Ende hin eine nicht unwichtige Rolle.
Und du hast ja alles gemerkt und willst jetzt auch unbedingt wissen, wie es im Band 2 und 3 weitergeht.
Möchte ich schon. Und das Tolle finde ich aber an diesem Buch, man kann es lesen und es ist vorbei. Also man hat ein Ende. Also es ist ein bisschen tatsächlich, und auch da wieder die Analogie zu den schon erwähnten großen Autorinnen. Das sind ja so Bücher, die stehen für sich, die funktionieren für sich. Und das ist bei Sepia auch der Fall. Aber ganz klarer Fall, Band 2. Her damit.
Erstmal ist Band 1 da, Sepia und das Erwachen der Tintenmagie von Theresa Bell im Thienemann Verlag erschienen mit 384 Seiten. 17 € ist der Preis. Vielen Dank an Kim Kindermann.